Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge Game Changer, der Fußball Podcast. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass ich heute mit ihm hier sitzen darf. Ist ehemaliger Weggefährte. Wir haben durchaus ein, zwei Schlachten geschlagen, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Er ist einmal Meister geworden mit dem FCB, zweimal Göppsieger, 152 Spiele für den FCB gemacht. 12 für Kasim Pasa. Ich hoffe, es richtig ausgesprochen, sonst kann ich mir nachher helfen. Ja. Und 85 Spiele für Toronto FC. Dreht ist natürlich vom Raul Petretta. Herzlich willkommen.
Du. Dankeschön. Dankeschön, dass ich hier da sein
darf. Mega cool. Nimmst du Zeit? Es freut mich riesig. Wir sind uns ja spontan über den Weg gelaufen und dann hat sich das ja so ergeben. Es freut mich riesig, auch immer wieder zu sehen. Es sind etwa 10 Jahre her jetzt.
Das ist lange Zeit. Aber ich kann mich auch noch ein bisschen erinnern, wo wir die Junioren ein bisschen zusammengespielt haben. Ich kann mich nicht an gewisse Match erinnern, aber ich weiss noch, weil du im 96er Jahrgang gesehen bist und ich im 97er bin ich ab und zu euch aufgekommen und dann bin ich wieder runtergegangen. Mit dem habe ich eine schöne Erinnerung mit euch. Ja.
Das ist so, das werden wir auf jeden Fall noch auch noch schauen. Ganz kurz, aber jetzt vielleicht mal vorweg. Jetzt ist Dezember, es ist grau, bald ist Weihnachten. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Ich bin jetzt hier seit einem Monat. Bin ich wieder zurück bei der Familie. Ich bin glücklich, dass ich wieder da bin. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr, sehr gerne zurückkomme, wenn ich mal einen freien Tag habe. Von dem her bin ich froh und munter, hier zu sein. Und bin ready auch für den new Chapter. Dann.
Man merkt schon, du hat einen kleinen englischen Einschlag stattgefunden. Ich finde das, super sympathisch. Du redest schon Schweizerdeutsch. Viele denken vielleicht auch, dass du aus der Schweiz bist, was ja nicht ganz korrekt ist. Du bist nahe an der Grenze der Schweiz aufgewachsen, in der Nähe von Basel. Das ist korrekt, oder?
Ja, also in Riefeld, im deutschen Riefeld bin ich aufgewachsen und bin dann, mit 6 bin ich dann zum FCB gewechselt. Von dem her bin ich knapp 22 Jahre dann irgendwie in der Schweiz gewesen. Also 20 Jahre beim FCB gespielt. Von dem her bin ich, glaube mehr in der Schweiz gewesen als im Deutschen, aber ja, eigentlich bin ich aufgewachsen im Deutschen, ja.
Crazy. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass du so früh zum FCB bist. Also dementsprechend das erübrigt eigentlich schon ein bisschen die Frage, wie du zum Fußball gekommen bist. Oder kannst du uns da noch ein bisschen mehr mitnehmen, wie das Ganze angefangen hat?
Also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber das, was ich weiß, ist, dass wir ein Turnier hatten. Ich habe gespielt beim FC Riefalte, also im deutschen Riefalte. Und das, was ich noch weiß, ist, dass wir eben Turnier hatten, die sind nach dem Match zu mir gekommen, zu meinem Vater, ob ich dann doch würde gerne zum FCB kommen, ein Probetraining machen. Und so hat das dann irgendwann angefangen. Dann, ich glaube, 2-3 Wochen später bin ich dann da gegangen. Und dann hat die Story angefangen.
Und ja, wenn du mit 6 schon zum FCB gegangen bist, also dann hast du eine sehr lange Zeit auch beim FCB verbracht, also noch, natürlich auch noch bei den Profis, aber auch sehr lange Zeit bei den Junioren. Was verbindest du mit dieser Zeit?
Sehr viel. Also alle, wirklich, wie ich vorher gesagt habe, die Leute, die mich kennen, wissen, wie sehr ich den FCB liebe oder, ja, oder wie schön ich die Zeit hatte beim FCB. Ich kann mich als Junior so schön an eben alle Hallenturniere oder internationale Turniere erinnern. Ich glaube, das ist das Schönste, was einem Jungen kann passieren kann, auch wenn im gleichen Moment etwas von der Jugend ein bisschen verpasst ist, wenn das Risiko muss eingehen. Aber dann jetzt für mich in meinem Case ist das jetzt ein bisschen, ist das gut gegangen. Ich bin dann Profi geworden beim FCB, was für immer mein Traum war. Ich habe nie einen Umweg machen oder eine Laie oder irgendwie als ausgelehnt irgendwo hingehen. Das habe ich nie wollen. Ich habe mich durchsetzen beim FCB, was mir dann auch gelungen ist. Und von dem bin ich auch sehr stolz und alle wissen, wie sehr ich es geschätzt habe, für den FCB gespielt, also als Profi spielen zu dürfen. Und von dem her bin ich auch glücklich, dass es dann für 152, wie du gesagt hast, Spiele gelangt hat.
Jetzt, das ist mega lustig, oder? In der Vorbereitung von diesem Gespräch habe ich mir so ein bisschen überlegt, was ich mir noch mag erinnern in dieser Zeit. Und bei mir war es so, ich bin mit ca. 11 zum FC gekommen. Das ist ein bisschen später, wie du, ich würde sagen, 2007 um irgend so etwas. Und eins von meinen ersten Testspielen beim FCB war irgendwie die Situation so, dass, glaube ich, die anderen in meinem Jahrgang sind nicht mehr weg sind und ich durfte, müssen, wie man es will sehen, zu den Jüngeren spielen in einem Testspiel. Ich mag mich noch an dich erinnern, mit den langen Haaren. Ja. Damals war ich auf dem Kunststrasse, gerade vor der Eishockey-Halle. Mhm. Gegner weiss ich jetzt auch nicht mehr, aber das ist das erste Mal, wo du mir aufgefallen bist. Ich mag mich sehr gut erinnern. Ich glaube, wir haben auch im Zentrum zusammengespielt. Ja, das ist fast 20 Jahre her, gell? Mhm. Und ja, auf jeden Fall, du hast schon ein bisschen andeuten können, die Zeit ist mega prägend, das geht mir genau gleich. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, weil die Jahrgang 97, gerade beim FCB, ist ein sehr spannender Jahrgang. Wer da so ein bisschen rumgesehen ist und was du dort alles erlebt hast?
Also was ich noch weiss, eben, ist, als ich zum FC gekommen bin, ist der, also wo jetzt eben Profis geworden sind, ist eben der Albi, der Breel. Breel ist nachher zu uns gekommen. Eben der Bruder Dado vom Albi. Ein spannendes, wirklich, ist ein Jahrgang gewesen, wo weil normalerweise sagst du ja immer, pro Jahrgang ist ein oder zwei. Und wirklich der 97-Jahrgang ist, haben wir, glaube ich, jetzt drei oder vier. Vielleicht habe ich jemanden vergessen, ich weiß es nicht. Was ich noch weiss, dass ich, also mit dem Albi habe ich jetzt heute noch Kontakt und dass wir ab und zu bekommen, schicken wir uns so Bilder oder wenn ich daheim bin, dann sehe ich, meine Eltern haben so ein Fotoalbum von früher. Ja. Und dann schicke ich mal ab und zu so Bilder und dann sehe ich wirklich, wie lange ich im Prinzip schon oder wie viel Mal trainiert oder wie viel Mal ich dort angegangen bin, um wirklich um Profi zu werden, was du alles musst, weißt, leisten, was alles musst. Auch für meine Eltern, nicht nur für mich. Ich rede noch für meine Eltern, wie viele Mal sie mich vom Deutschen in nach Basel gefahren haben und die, früher nicht vom Arbeiten muss gehen oder am Wochenende eben zwei Stunden gefahren auf St. Gallen, wenn du zum Beispiel in St. Gallen spielst, wie viele Opfer wir gebracht haben, um dass ich ein schönes Leben kann führen kann, oder also mein Traum zum Beruf können machen, für das bin ich dann ewig dankbar.
Ich kann natürlich nachvollziehen, wie das ist. Das ist eine Seite, die man vielleicht nicht so sieht, oder? Die vielen Trainings, die du ansprichst, die Fahrten, die Eltern auf sich nehmen durch die ganze Schweiz, jedes Training unter der Woche während dem Arbeiten. Das ist ein grosser Teil, der dazu gehört. Und ich finde es mega schön, dass du das sagst. Mich würde es noch interessieren, wie das dir gegangen ist. Hast du, ich meine, wenn du im FCB gesehen bist in dieser Zeit, dann hat eigentlich jeder wollen Profi werden. Das ist noch spannend, weil wir haben auch schon Gäste gehabt, die bei anderen Vereinen sind, die das nicht oder erst sehr Spruch haben. Jetzt weiss ich, dass das bei dir nicht so war oder bei den meisten bei uns. Aber hast du Druck verspürt? Respektive, falls ja, wenn hast du gemerkt, ja, dass du dir selber vielleicht ein bisschen Druck machst, um Profi zu werden?
Also selber Druck, also von meinen Eltern habe ich nie Druck bekommen. Das ist, das muss ich sagen, das ist, das haben sie sehr gut, sage ich jetzt mal, gemanagt. Oder, ja, die haben mir nie Druck oder nie gesagt, du musst Fußballprofi werden. Ich habe das wirklich immer selber wählen. Und das Gute ist, ich hatte das letzte Mal mit meiner Frau, und das Gute ist, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss das machen, damit ich jemanden erfülle oder dass ich jemanden stolz mache von der Familie. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich Spass hatte am Fußball spielen. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich wirklich für mich wollte Fußballprofi werden. Und nicht für irgendjemanden, weil es gibt so viele Spieler, die sagen, ich mache das für die und die. Ich habe das nie gesagt. Ich habe das wirklich alles gemacht von Herzen. Ich habe das wollen. Und von dem her habe ich nie wirklich Druck verspürt und nie wirklich mir Druck selber gemacht. Ich habe gesagt, wenn es klappt, ich gebe alles. Wenn es klappt, ist es schön, wenn nicht, ist es eine schöne Erfahrung gewesen, für das bin ich ewig dankbar. Aber ich habe nie mir selber Druck gemacht, bis heute nicht. Wenn es dann so weit ist, dann habe ich eben auch eine Zeit lang in Basel ein bisschen Druck verspürt gehabt, weil ich mir selber gemacht habe. Und Da bin ich auch ins Mentaltraining, für das bin ich offen, das zu sagen. Viele Leute werden das nicht sagen, ich sage das offen. Ich bin im Mentaltraining gesehen. Das ist für mich wie part of the game, ein bisschen. Das gehört dazu. Aber viele, wenn das nicht mega öffentlich, schade, ja. Eigentlich. Aber für mich ist das ganz normal gewesen. Dann habe ich mir Hilfe geholt. Das gebe ich offen zu. Und dann bin ich aus dieser Druckphase, die ich mir selber gemacht habe, bin ich rausgekommen mit der Hilfe. Und jetzt bin ich dankbar für die Zeit, wo ich Mentaltraining kann.
Ich habe so eine Ahnung, in welcher Zeit das stattgefunden hat, aber vielleicht noch ein bisschen vorher. Mhm. Du hast den Sprung, wie du es selber schon erzählt hast, in die erste Mannschaft geschafft. In deiner ersten Saison gerade noch, glaube ich, den letzten Meistertitel können mitnehmen unter Urs Fischer, der ja gerade aktuell auch wieder ein bisschen
bei Mainz
im Mund ist, genau, weil er bei Mainz angehört hat. Wie ist das dort abgelaufen? Und dann vielleicht am Schluss von dieser Folge auch der Moment, wo bis zum Punkt, wo du dann das erste Mal dort stehst, wie ist es denn in dem Moment gegangen, oder, wo der eingewechselt worden ist und die erste Einsatz hatte für die erste Mannschaft?
Also, da angefangen, dass ich im Sommer im Trainingslager an der dabei sein beim Urs Fischer. Ja, als Junge, es sind, glaube ich, glaub, 4 oder 5 Junge dabei gewesen, weißt du, wie es am Anfang.
Ja.
Und nachher habe ich das ganze Trainingslager mitgemacht und nachher bin ich wieder zurück in die 21. Und dann bin ich, hätte ich gesagt, etwa im Oktober, Oktober, November, bin ich dann in die erste Mannschaft gekommen, weil der Adama Traoré damals in Afrika Cup gegangen ist.
Ja.
Und dann bin ich dazugestoßen, habe dort trainiert, habe nicht gespielt, also habe nur in der ersten Mannschaft trainiert und bin dann immer am Wochenende in die 21 gespielt. Und dann ist Winterpause gekommen, über die Zeit wie jetzt, plus minus, ja, dann, ja, die Zeit wie jetzt, dann ist Winterpause gekommen. Ich bin ganz normal in die Ferien, dann bin ich zurückgekommen und dann hat das Telefon klingelt vom Urs und vom Marco Walker, vom Assistent damals, dass ich eben mit ins Trainingslager komme, weil der Adama Traoré eben im Afrika-Cup ist. Und so hat das alles angefangen. Dann bin ich im Trainingslager in Marbella. Habe dort sehr gut trainiert, das darf ich sagen.
Offensichtlich,
das hat er mir dann auch gesagt. Weil er mir gesagt hat, hättest du nicht gut trainiert, dann hätte ich dir niemals schon gegeben. Also du hast dir das verdient, nicht weil Adama Traoré weg ist, sondern weil du dir das verdient hast. Und dann bin ich im Trainingslager gekommen, habe gespielt, habe 3 Freundschaftsspiele gehabt, alle 3 gespielt, 90 Minuten. Und dann hat er ein Interview eine Woche vor dem Lugano-Match, vor meinem Debüt gehabt. Und hat gesagt, wenn der Match morgen wäre, hätte er auch gespielt.
Ja, stimmt, ich mag mich noch erinnern, ja.
Genau, und dann ist das, habe ich ganz normal trainiert. Wirklich bin ich wie Spieler von der ersten Mannschaft gesehen. Und dann ist eine Woche vor dem Match, also kommt am Montag, wo dann das Spiel vorbereitet ist für den Samstag. Und dann hat er mich eben ins Büro geholt und hat gesagt, schau, wenn alles gut geht, dann würdest du anfangen am Samstag. Und für mich ist das eigentlich, ich habe es noch nie realisiert, ich habe gesagt, ja, weil das ist noch ein bisschen weit für mich, im Jockeli aufzulaufen und alles. Und dann eben am Freitag habe ich ganz normal trainiert. Am Freitag kommt die Aufstellung. Der Urs hat immer einen Tag vor dem Spiel die Aufstellung gezeigt. Und dann bin ich in der Startaufstellung gewesen. Und das ist, dann habe ich, glaube ich, das erste Mal so, nicht wie einen Schock bekommen, aber so ein, oh, okay, jetzt morgen muss ich liefern. Weil das ist eine Chance. Es ist gleichzeitig hast du erarbeitet, aber es ist auch eine Chance für deine Karriere, für deinen Weg. Und dann habe ich gespielt, mein 3-0 zur Halbzeit haben wir geführt, glaube ich, Elianusi, glaube Hattrick, wenn ich mich enttäusche. Und dann am Schluss haben wir 4-0 gewonnen, 90 Minuten gespielt. Und dann eben am Tag danach hat mich der Urs nochmal ins Büro geholt und gesagt, eben, gratuliere zum Debüt und du hast das verdient, hast sehr gut gemacht. Und dann habe ich eben das zweite und das dritte Spiel auch von Anfang an gemacht. Gegen Thun und gegen Sio, glaube ich, wenn ich mich nicht enttäusche.
Ich reiche es nachher gerade noch, ich finde das sicher relativ schnell. Wie hat sich dein Leben in dieser Phase verändert, respektive auch deine Wahrnehmung grundsätzlich? Weil das ist ein großer Schritt. Mhm. Und ja, ich meine, der Urs Fischer gerade speziell ist jetzt auch nicht, auch rückwirkend betrachtet, nicht bekannt dafür gewesen, mega viele junge Spieler einzubauen oder auf sie zu setzen oder ihnen eine Chance zu geben. Mhm. Wie ist das gewesen? Und ja, allgemein, wie ist die Zeit für dich gewesen?
Also, ob es mich verändert hat, mich persönlich nicht. Also, ich bin ganz normal. Ich habe mal ein Interview gehabt, nachher dann. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat, ist, dass du ein bisschen erkannt wirst. Das ist leider so im Fußball. Ob es schön ist oder eben, ob du es nicht magst, das ist leider part of the game. Und das ist das Einzige, wo ich sage, hat sich ein bisschen verändert in dieser Zeit. Wie ich es nachher gesehen ist für mich, ich habe wirklich, wie ich vorher gesagt habe, ich habe wirklich nur Fußball spielen und wirklich die Zeit genossen, wo ich haben dürfen, Stamm spielen beim FCB. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich am Schluss 3 Spiele bekomme und alle 3 von Anfang an. Normalerweise, wenn du Profi wirst, hast du dann am Anfang vielleicht mal 10 Minuten, dann hast du 5 Minuten und der Urs hat mir einfach ins kalte Wasser reingeworfen.
Lugano, Thun und Lausanne ist es gesehen.
Lausanne ist es gesehen. Ich glaube, der Samuel hat sogar ein Goal gemacht, wenn ich mich täusche. Samuele Campo, Freistoß, hat er sie?
Das kann sein.
Im Jockeli.
Jetzt warte, ich sehe dasselbe Dumbia zweimal, Akanji und Janko.
Nein, den paar nicht. Hat er sie? Ich weiß es nicht.
Er hat ein paar Freistoß gut gemacht.
Eben, ja. Und auf jeden Fall, eben, dann ist es so gesehen und ich habe mir nie wirklich gross über das Gedanken gemacht. Weil dann habe ich wollte spielen, ich bin dankbar gewesen und Urs hat mir einfach reingeschossen. Haben mir gesagt, eben, dass ich es gut mache, dass ich soll einfach so weitermachen. Und ja, und von dort an bin ich wie wirklich Teil von der ersten Mannschaft. Das
stimmt sehr, oder?
Genau.
Genau, und am Schluss ist ja dort auch der Meistertitel resultiert. Mhm. Jetzt rückwirkend betrachtet, hast du dort, und das ist ja aus einer Zeit gekommen, wo der FCB Meister geworden ist, und das ist, jetzt plakativ gesagt, normal gewesen. Mhm. Hast du gedacht, dass es nachher so eine lange Durststrecke gibt?
Nein. Also, ich bin... Also damals ist ja so gewesen, wenn als Junge raufkommst und weißt du, wie es ist, du musst ein bisschen hinterherstehen, was auch richtig ist. Ich bin dankbar all den Leuten, David Cala und Matti Delgado, bin ich dankbar, dem Renni, dem Steffen, dem Tauli, dass sie mir ein bisschen wie die Schule gemacht haben, dass die Jungen ein bisschen hinterherstehen, müssen ein bisschen Gras fressen, sage ich jetzt mal. Weil heutzutage ist das ein bisschen weniger. Die Jungen bekommen mehr, habe ich das Gefühl, wie wir damals bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin nachher eben für Barfi und ich habe das nie wirklich genossen, habe ich das Gefühl, jetzt rückwirkend.
Ja.
Ich habe es realisiert, aber es ist wie normal, dass der FCB gewinnt. Und dass es dann nachher so weit kommt, dass der FCB für Jahre nicht mehr gewinnt, das ist unvorstellbar gewesen für mich. Das ist so, okay, wir kommen die erste Mannschaft und wir gewinnen.
Ja.
Weil das ist so am Anfang, ich glaube, wenn meine Statistiken, die ersten, ich glaube, 30 Spiele, ich glaube, ich habe ein Match verloren oder so.
Ja,
so bei mir, das ist brutal. Und nachher kommt eben der komplette Umbruch vom FCB und ich bin da mit drin gesehen und als Junge und wegen dem hatte ich Situationen gehabt, eben, wo ich ein verschrocken bin oder wo neue Situationen, die du nie kennengelernt hast, plötzlich verlierst du dann 2, 3 Spiele nacheinander und das habe ich, bei allem Respekt gegenüber der anderen Mannschaft, seit glaube 12 oder 13 habe ich nicht 3, 4 Spiele in der Mannschaft verloren.
Das ist so.
Und nachher eben kommt eine Phase, die neu ist für mich und als Junge. Und plötzlich bist du dann ein Junge, der aber auch Champions League schon gespielt hat. Und plötzlich bist du ein Junge, der schon so und so viel Spiel gemacht hat. Und plötzlich musst du über die Verantwortung übernehmen. Plötzlich bist du nicht mehr einer, wo sie dich einfach ein Junge, der jetzt plötzlich raufkommt von der zweiten, also von der 21. Und spielt mal 10 Minuten, plötzlich bist du einer von denen, sage ich jetzt mal, einer von den gestandenen Spielern, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Umbruch vom FCB war, bin ich einer von denen, wo am meisten gespielt hat vom FCB. Eben, ja. Und nachher musst du ein bisschen Verantwortung übernehmen und zu dieser Zeit habe ich eben mit denen mentale Hilfe gebraucht und die habe ich mir dann gerade gehabt.
In der Saison nach Moos Fischer ist der Raffi Wicki Trainer geworden. Wir haben beide zuvor schon gehabt. Als Trainer in der U18, du bist ja auch noch U21. Das an sich ist ja auch eine mega spannende Saison gewesen. Wir haben Champions League gespielt. Mhm. ZSK, Manu und Benfica haben wir gehabt. Es gibt auch eine legendäre Szene, wo du Michi Langs Einzel auflegst gegen Manu.
Daheim.
Daheim, genau. Wie war das gesehen? Ist doch nochmal eine Schublade grösser gesehen.
Und zu dieser Zeit, muss ich noch dazu sagen, zu dieser Zeit habe ich nicht viel gespielt beim FCB. Also bin ich ein bisschen hinten anstehen. Und da hat Raffi zu mir gesagt, du musst das verdienen wieder. Weil eben, ich bin in die erste Mannschaft gekommen, ist alles irgendwie von allein gegangen.
Ja.
So, wegen dem habe ich bin in die Mannschaft gekommen, von Anfang gespielt. Normalerweise braucht es Zeit und die haben mich sofort reingerührt. Und spiele von Anfang an 90 Minuten. Ich habe drei Spiele nach 90 Minuten gemacht. Also ich glaube zwei und das dritte nicht mehr. Und nachher ist das alles ein bisschen von allein gegangen. Und wegen dem habe ich vielleicht den Hunger ein bisschen verloren. Und dann hat mir der eben der Vicky, wo ich heute sehr dankbar bin, gesagt, du musst das wieder verdienen im Training. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe lange nicht gespielt in der Super League. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, jetzt bist du wieder ready. Und das war kurz vor dem Match gegen Benfica. Und ich habe das nicht gewusst bis zum Tag vor dem Match. Also am Matchtag selber, am Morgen, hat die Aufstellung gezeigt und hat mich eine halbe Stunde vor dem Meeting hat er mich ins Büro geholt und gesagt, du spielst jetzt oben von Anfang. Und ich komme von einer Periode, wo ich weniger gespielt habe. Ich habe dort wieder so einen Schock bekommen. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Das ist das Schönste, was einem passieren kann, das Champions League spielen. Und dann eben ist die Hymne gekommen und bist ein bisschen aufgewacht. Und von dem Punkt habe ich nur schöne Erinnerungen. Wir haben 5-0 gewonnen daheim gegen Benfica. Ich durfte mein Debüt machen in der Champions League. Ich habe einen recht guten Match gemacht. Und dann bin ich rausgekommen in der 70. Minute und bekomme noch Standing Ovation. Und das ist noch ein bisschen, einer der schönsten Momente gesehen, die ich beim FCB erlebt habe.
Ja, das vergisst man ja oft. Das ist bis heute die erfolgreichste Champions League-Kampagne, die ein Schweizer Verein jemals gespielt hat. Und auch unvergessen, da gibt es diverse Momente. Vielen ist der Sprint von Dimitri Oberlin noch bekannt oder eben das Goal, das du vorbereitest von Michi Lang gegen Menio und so weiter und so fort. Also, daheim, glaube ich, noch gegen City echt schon nichts, ein Unentschieden oder wo?
Nein, wir haben 4-1 verloren.
Ah, umgekehrt, aber auswärts dann?
Auswärts haben wir gewonnen, 2-1.
Genau, sogar. Stimmt.
Aber ja, sie haben mit der zweiten gar nicht durchgespielt.
Ja, nein, klar, aber trotzdem.
Nein, trotzdem.
Als Schweizer Verein ist das eine tolle Champions League-Kampagne gewesen. Im weiteren Verlauf von dieser Saison ist es dann aber auch noch relativ gut weitergegangen. Mhm. Zumindest für dich vor allem persönlich. Ich habe mir das aufgeschrieben und das ist jetzt wirklich ein bisschen für Fußballromantik. Im 2018 Mai hast du das Aufgebot für die italienische U21-Nationalmannschaft bekommen. Ich glaube Portugal und
Frankreich.
Frankreich, genau. Frankreich zwar dann ohne Einsatz bleiben, aber im ersten Spiel gegen Portugal dürfen von Anfang an spielen. Du hast schon ein paar Mal deine Gefühlslage jetzt erklärt, wo du mitbekommen hast, was Sache ist. Wie ist es dort gewesen?
Das ist gesehen. Also wir haben auswärts in Moskau gespielt, ZSK, und der Co-Trainer, der Lombardo, den wir gerade hier hatten, der Co-Trainer von Rafael Vicky, ist zu mir gekommen und gesagt, schau, die Nazis sind im Stadion. Von U21, die schauen die Match an und wenn dich dann einladen, wenn alles gut geht, wenn es dich einladen. Und da habe ich wirklich ein bisschen lachen, weil wie ich das schon gesagt habe, es ist so alles nach Plan, wie so ein Flow, wo du einfach mitgehst und es klappt einfach irgendwie alles. Und dann ist eben das noch dazu gekommen, das ist ein bisschen wie ein E-Punkt gewesen. Eben nach dem Match haben wir dann mit denen geredet, also haben sie mir angerufen und haben gesagt, wir würden dich gerne zur italienischen Nazi einladen. Und das ist so, dass für dein eigenes Land spielen, ist dann schon auf der Ebene wie der Champions League spielen. Weil es ist brutal, es ist wie gross, jetzt sage ich mal, die Einladung, nur die Einladung siehst, die schicken dir Klamotten heim, du fliegst mit Securities, du landest in Rom und es ist so ein bisschen, es ist wie wenn eine, sag ich mal, ich will nicht prominent sein, aber eine Prominente mit Leuten rum, die zum Auto geführt wird. Es ist schon ein bisschen eine andere Liga, sage ich jetzt mal, in Italien. Und dann bin ich dort angekommen, in der Nazi, und dann sind sind ein paar gute Spieler, dort umeinander gelaufen und dann habe ich dürfen mein erstes Spiel machen gegen Portugal, wo wir, glaube ich, verloren haben, sogar 3-2.
3-2 verloren, deftige Truppe gesehen. Jota,
glaube ich, Jota sogar. Jota
verstorben, ja. Ist, Joao Felix ist noch
reingekommen. Genau. Und wir haben, glaube ich, 3 Goal verschenkt, glaube ich, sogar. Aber ja, das ist, trotzdem bin ich sehr stolz auf das, auf den Match, auf das Aufgebot allgemein. Weil es ist etwas vom Größten für das eigene Land zu spielen.
Es ist, wie du es gesagt hast, also darum habe ich vorher gesagt, es ist etwas für Fußballromantiker. Du hast unter anderem Mitspieler gehabt, Barella, Scamacca, Di Marco. Di Marco ist für dich reingekommen. Du hast vor Di Marco gespielt. An diesem Zeitpunkt, wie ist es, wenn du jetzt schaust, was die zum Teil für eine Karriere gemacht haben? Gibt es vielleicht auch noch zum Teil Kontakt? Oder was ist da geblieben aus dieser Zeit?
Also wenn ich schaue, wie gut der Jahrgang war, also wie viele Spieler vom 97er Jahrgang.
Auch noch ein paar ausgelassen. Calabria ist, glaube ich, auch noch
eben, so weit. Calabria ist, glaube ich, wenn du überlegst, Donnarumma hätte noch spielen können.
Ja.
Aber er ist schon meins. <Ja. lacht> Nein, aber wie viele Spieler heute Stammspieler in der Serie A sind und in welchen Teams? Stammspieler in der Serie A können da, sage ich mal, kleinere Clubs sein. Aber wenn du überlegst, Bastoni, Di Marco, Barella, die haben zweimal Champions League Final gespielt, in 3 Jahren. Mancini, Innenverteidiger, Spiro.
Genau, ja.
Cutrone spielt dort vorne, hat vorne den gespielt. Locatelli, Mandragora spielt, alle Stammspieler Fiorentina jetzt. Wie gut die U21 sehst, das ist so ein bisschen, und dass ich dürfe Teil davon sein, das macht mich ein bisschen stolz, weil ich sehe jetzt, oder mittlerweile, oder die alten Jahrgang, dann kommt am Schluss, siehst du ein 2, 3 im 1. Wenn ich jetzt die heutige italienische Nationalmannschaft sehe, dann habe ich 60% mit denen gespielt. Und das ist schön, das ist schön zu sehen, aber gleichzeitig auch etwas, wo ich jetzt nicht beneide oder irgendetwas, ich gönne es wirklich jedem Einzelnen von denen.
Kommen wir kurz noch zu der zweiten Phase vom FCB. Du hast schon diverse Sachen dazu gesagt, aber es nimmt mich trotzdem noch ein, zwei Sachen gibt es noch, die mich wundern nehmen. Ich habe mir so aufgeschrieben, so 18, 19 bis sagen wir 2021, also sind plus minus 3 Jahre, bist eigentlich Stammspieler gewesen. Zu dieser Zeit war mega viel Unruhe gewesen. Wir reden, ja, das erste Jahr, also das Jahr unter Raphael Wicki war dann das erste gewesen, wo die Meisterschaft nicht nach Basel gegangen ist. Und danach ist eigentlich so eine Odyssee von unglaublich vielen verschiedenen Trainern, Clubsitzern und so weiter gekommen. Trainer Collo, Sforza, Rahmen, Abascal, Alex Frey hat auch mal noch 2 Spiele, glaube ich, übernommen oder so. Wie war die Zeit für dich? Jetzt auch, eben klar, du hast das Mentale schon ein bisschen angesprochen, aber Prioritäten und auch, wie soll ich sagen, Ziel vom Team, die müssen sich ja verändert haben in dieser Zeit.
Also es hat sich wie, es ist ein bisschen wie schwarz auf weiß gesehen. Es ist, wir kommen eben, wie ich gesagt habe, von einem Flow, wir kommen auch vom verwöhnten FCB, das müssen wir auch dazu sagen. Wir sind, ich glaube, 9 oder 8 Mal hintereinander Meister geworden.
Also ich, in der Zeit, wo wir Junioren waren, weiß nicht, ob es dort eine Saison gegeben hat, wo der FCB nicht Meister
geworden ist. Und dann, das Problem ist dann, wenn du mal nicht Meister wirst, und dann hat es angefangen. Wir sind nicht Meister geworden, und dann hat sich der Chaos angefangen. Dann sobald dann fängt jeder an in der Frage und brauchen wir das und machen wir das und brauchen wir den Spieler und der Spieler ist besser als der. Sobald es dann nicht läuft, dann fängst du an. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben dann zu viel hinterfragt in dem Ganzen. Und der FC wird dann anfangen, Entscheidungen zu treffen, wo ich nicht so getroffen hat, aber das ist nicht mein Business. Von dem her. Aber jetzt für mich persönlich ist das jetzt ein bisschen, sind dann so viele neue Spieler gekommen, neue Spieler gegangen und eben die Situation von mir hat sich dann, plötzlich bin ich dann ein älterer geworden und plötzlich, aber ich bin gleichzeitig noch 23, 24 oder so gesehen.
Sehr jung, ja.
Ja, und es ist für mich ein bisschen, ich glaube für alle, ein bisschen turbulent gewesen, für die ganze Stadt, glaube ich auch, weil man hat nicht gewusst, welche Linie man geht. Es ist ein bisschen, man geht nur mit Jungen Oder geht man nur mit jungen Trainern oder jungen... Es war ein bisschen ein Mix von allem. Und von dem hat keiner aufbauen können. Und wir haben nie den Ausweg gefunden. Wir haben immer versucht, dem Schuld zu geben oder dem ein bisschen Verantwortung zu geben. Oder er hat gesagt und ich habe gesagt. Aber wir haben nie eine gerade Linie finden, wo jetzt zum Glück ein bisschen sich wieder stabilisiert hat. Und das ist das, was in meinen Augen glaubt, dem FC wieder gefehlt hat.
Und also der Ursprung, sagen wir, von dieser Veränderung war eigentlich, dass man den Verein hat neue Besitzer bekommen, oder neue Besitzer, so muss ich sagen. Und ab dem Moment ist es dann extrem schnell gegangen. Und eben, wie du sagst, und da zitiere ich auch gerne nochmal der Alex Frey, an der Stadt Basel merkt man immer an, wie es ihr geht, wie es im FCB geht.
Das stimmt.
Finde ich auch sehr zutreffend. Ja. Und im FCB ist es dann eben lang nicht so gut gegangen. Verglichen, muss man auch fairerweise sagen. Man war immer noch in der ersten Liga.
Nein, klar.
Aber verglichen mit der Vergangenheit, oder? Dort hat es zum Teil wüste Szene gegeben. Also bis hin zum diskutierten Schweinekopf-Affäre mit dem Rolli Heri und so Sachen. Wie war das für dich gewesen als Spieler? Und vielleicht auch dort nochmal den Blick drauf. Eben, du bist doch immer noch sehr jung gewesen, du hast viel Verantwortung gehabt, du hast die Medaillen-Herausforderungen dort schon ein bisschen angetippt.
Das, was ich sagen kann, als Spieler ist das für uns nicht schön gewesen, das Ganze. Das muss ich sagen. Das Problem ist, wir haben in der Kabine Sachen, die in der Kabine bleiben und Sachen, die dann rauskommen oder keine irgendeiner sagt das ihm und das geht dann weiter. Und vor allem, wenn es um den FCB unruhig ist, dann ist es bei uns auch unruhig gewesen. Und
es ist, ich denke, das wird auch heute noch so sein.
Also. Eben. Und es ist dann damals ein Extrem geworden, dass, eben, wie ich es schon gesagt habe, dann ist jeder gegen jeden plötzlich gesehen und es ist keine gönnt mehr ihm und so. Weißt, wir sind nicht das wirklich ein Team gesehen und nachher eben ist schwierig den Aufbau auf das. Und nachher hat keiner gewusst, wir haben, glaub, viele Spieler gehabt, die ausgelehnt gesehen sind und nicht gewusst haben, bin ich da, dann interessiert es nicht wirklich. Und dann haben wir noch mehr gehabt, also mehr, sage ich mal, mehr Basler, wo alles haben wollen machen, um den FCB wieder dort anzubringen, wo FCB auch angehört. Und es war ein Mix von allem, wo keiner wirklich gewusst hat, wie umgehen mit dieser Situation. Weil um den Verein Kurve natürlich ihr Ding dazu beitragen, dass sie wirklich nicht vorstanden wollen. Und für uns ist das ein bisschen komisch gewesen, weil wir nicht gewusst, wem wir folgen, weil die Kurve ist immer hinter uns gestanden, gut oder schlecht. Und von dem ist es wirklich ein bisschen chaotisch gewesen. Ich glaube, von innen, von außen, ich glaube, von überall.
Und dann in der letzten Saison, bevor du dann einen Wechsel gemacht hast, das war die Saison 21-22 gewesen, ist ja dann für dich auch sportlich ein bisschen schwieriger geworden. Also zum einen eine grössere Bänderverletzung, glaub, gehabt, zum anderen eben auch nicht immer auf die gewünschte Einsatzzeit gekommen. Wann hast du gemerkt, dass es so ein bisschen abzeichnet, dass es könnte, ja, zu Ende gehen beim FCB?
Ich hätte gesagt, im Sommer, was war das, 21.
Also, 22. Und davor, wenn du also im Sommer, wo du gegangen bist, oder ein Jahr davor?
Ja, davor.
Das war wahrscheinlich 2021.
21, ja.
Glaub, das ist in deinem letzten Vertragsjahr quasi.
Ja, dann hat es wieder der Präsident gewechselt und bla 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 bla. Und dann ist in diesem Jahr, hat er, sagen wir, seine Spieler gebracht, wo dann auch, ich sage nicht, dass das falsch ist, wo dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommen haben. Nachdem ich aber im letzten Jahr habe ich in der Hinrunde, ich glaube, 90 Spiele gemacht oder so, also noch viel. Und nachher bist du 6 Minuten vor Vertragsende. Dann kommt das wieder ins Spiel. Bin ich noch kurz verletzt gewesen, dann noch.
Behalte schnell den Gedanken, weil das, was du gerade sagst, das, ich weiss, was du meinst, aber man weiss das grundsätzlich in der Öffentlichkeit nicht so. Du musst vielleicht schnell erklären, wieso das ein Klassiker ist, dass wenn man im letzten halben Jahr von Vertragsende plötzlich vielleicht
nicht. Also ich sage jetzt mal so, im Normalfall, wenn du ein Jahr vor Vertragsende bist, gehst du mit dem Verein reden und fragst, was Sache ist, verlängere ich oder finden wir eine Lösung für uns alle, die am besten ist, oder ich verlasse den Verein. Und mit der neuen Führung ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, eben, wir können dir etwas bieten, aber es ist 70% weniger. Ich spiele nicht für Lohn, also ich will nicht sagen, dass ich nur wegen dem nicht verlängert habe, aber es ist ein bisschen, wie man mit mir umgegangen ist, vom Oktober, sage ich jetzt mal, ungefähr die Zeit, bis im Sommer, dann, wo ich gegangen bin, ist ein bisschen brutal für mich, wenn ich ehrlich bin. Es hat keiner mit mir geredet, es ist wirklich schlecht mit mir umgegangen, es ist wie, als wäre ich im Fremden dorthin, obwohl ich eben dann schon 130 Spiele hatte, ich bin 20 Jahre beim FCB, einer von denen im Prinzip. Und eben dann sechs Monate vor Transferperiode, wo dann darfst ab dem 1. Januar mit anderen Vereinen in Kontakt kommen. Und da ich nicht gewusst habe, ob sie mich wirklich wollen oder nicht, weil ich nie eine Offerte bekommen vom FCB, sie haben mir immer nur mündlich gesagt, du könntest bleiben, wir schauen dann. Aber ich bin 6 Monate vor Transfer, also vor Transferperiode gesehen.
Vertragsende,
genau. Und logischerweise, wie dann ein Spieler macht, schaut weiter um, weil ich kann nicht auf gewisse Leute warten, wo mir dann irgendetwas versprechen, weil im Fußball wird viel versprochen.
Fairerweise auch nach der Erfahrung, die du gemacht hast über die letzten Jahre,
genau.
Zu diesem Zeitpunkt ist
mega und eben, schwierig. Wie man mit mir dann umgegangen ist, zu dieser Zeit, hat mir dann ein bisschen wie gezeigt, okay, ich glaube, sie planen nicht mit mir oder mein Weg beim FCB ist dann, glaube ich, um. Und dann eben im Januar haben wir dann irgendwann ein Gespräch mit denen und dann ist das anders verlaufen, wie wir wollen. Ich bin dort angekommen zum Treffpunkt, wenn ich das sage, ich weiß nicht, aber ich sage es jetzt einfach. Und keiner gewusst, dass ich Gespräche habe. Ich bin mit meinem Büro dort hin und im Büro war keiner im Büro gewesen. Halbe Stunde Verspätung. Die Frau, die der Rezeption schafft, hat nicht gewusst, dass ich Gespräche habe. Es ist wie, ja, komm vorbei, wir schauen dann. Und ich sage selten, dass ich etwas verdiene, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich mehr verdient, vom FCB vor allem, weil ich einer vom FCB bin. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne da bleiben, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich hätte gerne beim FCB angefangen und beim FCB aufgehört. Das habe ich immer gesagt, in jedem Interview, den ich hatte. Ich habe nie den FCB verloren. Aber so wie mit mir umgegangen ist zu dem Zeitpunkt, was auch legitim ist, von einer Seite ist alles schön und gut. Im Nachhinein bin ich dankbar auch dafür. Daraus habe ich gelernt. Aber wie man mit mir dort umgegangen ist, habe ich gesagt, okay, nein, dann das will ich nicht. Und dann habe ich mir einen neuen Verein gesucht.
Zu diesem neuen Verein kommen wir jetzt dann gerade, aber nach dieser ganzen Zeit und jetzt auch so, wie du es schilderst, irgendwann kommt ja dann die Erkenntnis, okay, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Und nichtsdestotrotz sind aber Sachen vorgefallen. Du hast, ja, das spürt man mega raus, du hast ein absolut rot-blaues Herz gehabt oder auch immer noch. Wie weh hat das gemacht, die Erkenntnis?
Also es hat mir ein bisschen, das Gute ist an der ganzen Sache, ich habe es ein bisschen rausgespürt. Also es ist ein bisschen wie, ja, es ist, er wird nicht mehr gebraucht, so ein bisschen. Das Gefühl habe ich bekommen und das ist auf jeden Fall, das ist nicht schön, das Gefühl. Vor allem, weil ich daheim bin, weil ich eine bin, wo wirklich eine Welle, dass der FCB gewinnt oder rausbringt aus dieser Situation. Aber das ist etwas, wo sie mir dann noch vorgeworfen haben, dass ich da eben zu sehr in der Comfortzone bin und eben.
Also wer hat das vorgeworfen?
Eine gewisse Person, ich will keinen Namen sagen, aber das
also
ist mir noch.
Vom Seitenverein,
oder? Genau, okay. Vom Seitenverein, genau.
Ja.
Und eben, dann ist das alles ein bisschen so, wie auf mich zugekommen, dass das, hat sich ein bisschen rausgespürt, dass es im Sommer dann irgendwie nicht weiterkommen würde. Ich bin am Anfang wirklich sehr, 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 sehr traurig gewesen, weil, wie ich gesagt habe, ich wollte anfangen beim FCB und aufhören beim FCB. Und dann aber gleichzeitig habe ich auch zum Glück meine damals meine Freundin gewesen, heutzutage meine Frau, und sie sagte dann, okay, jetzt gehen wir einfach weiter. Jetzt ist einfach, müssen wir das Kapitel abschließen, auch wenn es weh macht. Aber es bringt jetzt nicht, ein bisschen hinterher noch heulen oder warten, bis sie doch noch anläutet. Und dann haben wir gesagt, schließen wir das Kapitel ab und von etwas Neues an. Aber es hat sehr weh gemacht, zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das glaube ich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, von dem her. Hast du dann aber das neue Kapitel aufgeschlagen und das neue Kapitel hat dich in ein anderes Land geführt, und zwar in die Türkei. Jetzt kannst du vielleicht du schnell sagen, wie man es richtig ausspricht. Nicht so.
Kasım Paşa.
Paşa, okay, sehr gut. Zu Kasım Paşa in Istanbul. Wie hat sich das ergeben und wie ist das Leben dann gesehen für dich, wie das angefangen hat? Weil das ist schon ein kompletter Tapetenwechsel.
Oder? Und eben, und das ist ein bisschen das gesehen. Ich bin da hergekommen und also bevor das alles angefangen hat, habe ich diverse Angebote gehabt und habe mich für das entschieden, weil am Schluss haben sie mich eingeladen gehabt, sie haben mich unbedingt wollen, sie haben mich eingeladen gehabt, 3 Tage einfach in Istanbul bleiben und sie zeigen mir ein bisschen Trainingsgelände und alles um den Verein und wie das alles ablaufen wird und wo ich wohnen würde und bla. Da bin ich mit einer Freundin hin und habe das und mit meinem alten Bruder und dann haben wir das irgendwie alles ein bisschen zusammengemischt und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir dann wechseln. Was nicht meine, ich hätte gesagt, nicht mein Wunschtransfer war. Also ich wollte nicht unbedingt in die Türkei, aber die Offerte, die ich auf dem Tisch hatte, von dieser Offerte war das die beste, meiner Meinung nach. Dann bin ich dort angekommen und ist wirklich die ersten 3-4 Wochen hat es mir sehr, sehr gefallen. Also es ist wirklich komplett etwas anderes. Ich hatte einen Fahrer, der 24 Stunden für mich zuständig war. Also wenn ich irgendwo hin müsste gehen, dann steige ich in den Van ein und dann fahre ich dort hin. Ich hatte eine schöne Wohnung, das erste Mal, sage ich mal, in einer Großstadt, also in einer Istanbul, ich glaube, 20 Millionen Einwohner.
Riesig,
ja. Es ist fast schon zu gross. Und eben, Trainingsgelände ist wahnsinnig schön. Du hast ein Hotel im Trainingsgelände. Also jeder hat sein eigenes Zimmer und du kannst dort bleiben, kannst dort schlafen. Und eben, und dann hat das alles so angefangen. Ich bin eben glücklich am Anfang, habe gespielt, jedes Spiel. Und dann ist irgendwann eine Zeit gekommen, wo ich plötzlich eine andere Seite von der Türkei kennengelernt. Wenn es dann plötzlich nicht läuft, wenn du plötzlich 2-3 Matches hintereinander verlierst, dann siehst du plötzlich eine andere Seite von der Türkei und die hat mich ein bisschen verschrocken. Und wegen dem bin ich nach 8 oder 9 Monaten bin ich dann zum Entschluss gekommen, dann wieder zu wechseln.
Jetzt will ich gar nicht lange darauf eingehen, aber also es ist bekannt in der Türkei, der grösste Verein, Fener, macht immer wieder Schlagzeilen mit ausstehenden Lohnzahlungen und so. Wie können wir uns das vorstellen?
Eben ja, es geht mehr um das, also mehr um Sachen wie dass der Präsident mehr Einfluss auf die Mannschaft hat wie ein Trainer. Es hat mehr Einfluss auf das Ganze, wie er hat mehr Einfluss auf im Prinzip auf Aufstellung als ein Trainer. Und dann hat er angefangen, wie Politik oder es sind Sachen vorgefallen, dass eben, du bekommst einen Monatslohn weniger oder es kommt nur eine Hälfte, also nur einen halben Lohn kommt.
Ah, wirklich? Also es kommt etwas, aber nur die Hälfte? Es
kommt nur einen halben Lohn.
Gemessen und dann an der Leistung.
Und am Anfang ist eben, die zeigen dir die schöne Zeit, sagen wir mal, von Türkei. Ich will die Türkei nicht schlecht reden oder irgendetwas, aber es kommt am Anfang, ist das schöne Türkei, wo alles nach Plan läuft, wo schön ist, schönes Essen, schönes Leben. Und dann plötzlich lernst du, wenn es dann nicht läuft, lernst du dann die andere Seite kennen. Und das sind Sachen dann vorgelegt, wo wirklich, wo ich denke, das kann ich nicht mehr. Und dann eben, wie ich gesagt habe, sind wir zu einem Schluss gekommen, Verein zu wechseln. Dann ist die Offerte vom Toronto. Und dann haben wir das ein bisschen in die Hand genommen, haben wir ein bisschen ja, wir haben geschaut, weil es ist schon ein bisschen weg. Es ist weit weg, es ist kein einfacher Schritt für, für mich und meine Frau, weil es ist, bist nicht mehr, in zwei Stunden bist du nicht mehr daheim. Ja. Aber wir sind dann zum Schluss gekommen, den grossen Schritt zu machen. Und das ist eine der besten, die ich je hatte.
Beste Entscheidung.
Beste Entscheidung, Entschuldigung, ja.
Du hast gesagt, die beste Entscheidung von deinem Leben. Die, dann nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Also da gibt es so viele Sachen, die ich jetzt noch möchte folgen dazu. Mhm. Wenn man ein bisschen über dich recherchiert, dann bekommt man doch so einiges raus, wo man, ja, wo sich die eine oder andere Frage anbietet. Aber vielleicht mal so vorweg. Du hast Distanz angesprochen. Ist ein neues Land, ist Kanada, ist eine neue Kultur. Wie ist das Leben in Toronto?
Brutal. Also wirklich wunderschön. Anders, komplett anders. Auch die Mentalität der Leute. Ich habe das Gefühl, alles ein bisschen freundlicher, ist alles ein bisschen lockerer. Es ist anders in dem Sinn, weil es eine riesige Stadt ist. Es hat so viele Touristen. Es ist einfach schön, wirklich im 360 Grad. Es ist wirklich in allem. Du hast Stadt, du hast ein bisschen Wasser, wenn du willst, vom grossen Lake, der aussieht wie ein Meer.
Ja.
Du hast eben die Landschaft, wenn du ein bisschen rausfährst, Kanada-Landschaft hast du, wenn du ein bisschen raus von Toronto fährst. Du hast ein bisschen alles und von dem her hat uns sehr, sehr gefallen dort.
Und auch sportlich stelle ich es mir sehr aufregend vor. Klar, es ist MLS, es ist eine andere Liga als die, oder die andere, doch eine andere Liga als die, die du davor gesehen hast mit der Schweiz und der Türkei. Aber, und ich mag mich auch noch gut an das erinnern, wo das rauskommst, dass du da dahin gehst. Der Lorenzo Insigne und der Bernardeschi sind, glaube ich, im Sommer in dieser Saison, also zuvor, ein halbes Jahr vor dir, dort angegangen. Insigne, glaube ich, einer der bestbezahltesten MLS-Spieler gesehen zu diesem Zeitpunkt. Das war sicher auch noch speziell für dich, als trotzdem auch stolzer Italiener, dann in die Kabine kam. Bist du aufgeregt gewesen, oder wie ist das? Wie sind die ersten Tage da gewesen in der Mannschaft?
Also es ist so, wo ich unterschrieben habe, ist die Mannschaft in San Diego gewesen, im Trainingslager. Von dem her bin ich auf Toronto, habe unterschrieben, Medizincheck, alles gemacht in Toronto. Und von dort bin ich dann auf San Diego geflogen. Für die Leute, die nicht in San Diego ist 5 Stunden mit dem Flugzeug weg. Also von dem her ist die Mannschaft ein bisschen weit gewesen. Und ich bin nachgereist dann ins Trainingslager. Ich bin dort angekommen. Ich habe nicht viel gewusst über die MLS, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon diverse, sage ich mal, Spieler kennt, wo da sind. Aber wirklich viel über die MLS habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, dass Toronto wirklich immer wieder mal, der Giovinco war damals da, immer wieder mal gut abgeschnitten hat, dass es ein guter Verein ist in der MLS. Und dass die zwei Italiener jetzt da sind, dass ich noch dazu sagen muss, im Sommer, bevor ich in Türkei bin, haben sie mir schon mal angerufen, Toronto.
Okay.
Und dann haben sie sich aber für den Crescito entschieden. Viele, glaube Italiener wissen, wer das ist, ein Linksverteidiger, der hat in Italien über, glaube 200-300 Serie A-Spiele. Haben sich für ihn entschieden. Und der ist dann im Winter wieder gegangen. Der ist nach 6 Monaten wieder gegangen, weil es ihm nicht gefallen hat. Und dann ist der Posten wieder offen gewesen und dann haben sie mir wieder angerufen im Winter und dann habe ich unterschrieben. Und so ist dann so, bin ich auf San Diego geflogen, bin dort angekommen und es ist ein ganz normales, sage ich mal, Trainingslager gewesen. Der einzige Unterschied ist, dass die Trainingslager dort ein bisschen lang sind. Du hast eine lange Vorbereitung, das heißt, du hast nicht, normalerweise bist du im Trainingslager, du hast meistens 2-3 Trainings am Tag, weil du eben nur eine Woche Zeit hast oder eben 8-9 Tage. Und mit MLS bist du meistens 2 Wochen in San Diego und 2 Wochen in Kalifornien. Oder ja, komplett, oder keine Ahnung, irgendwo anders. Und dann ist das alles ein bisschen easier, sage ich mal, weil du trainierst einmal am Tag über 2 Wochen am Stück, bist im Trainingslager, dann kommst du zurück, hast 4 Tage frei und hast nochmal 2 Wochen Trainingslager. Also ist alles ein bisschen länger, die Vorbereitung ist länger, das Trainingslager ist länger. Aber sonst war es am Anfang ganz normal gleich, wie ich es kennt habe vorher in Europa.
Und dann hat die Meisterschaft aber irgendwann angefangen und du bist ja gerade voll drin gewesen, hast mhm. gespielt. Mhm. Wie hat sich das angefühlt, das neue Abenteuer dann in den ersten Ernstkämpfen zu starten? Oder eben auch mit diesen Spielern auf dem Platz, mhm. die durchaus ja auch viel Qualität haben. Mhm. Wie ist das für dich gewesen?
Also es ist anders, weil es ist, du gehst mit dem Auto direkt am Match. Also dort fängt es schon an. Das ist ein bisschen, und es ist ein bisschen...
Wie früher, bei den Jüngern.
Genau, so ungefähr. Wenn wir normal 80 gespielt, wir haben ja viel von 6, haben wir Sammlung. Und es ist schon, in der MLS ist schon die Fits, also die, wie du angelegt bist,
ja.
ist schon ein grosses Thema in Amerika. Ja. Und das ist einer der grössten Unterschiede, wo ich nie gekämpft habe. Du musst dich ein bisschen gut kleiden, um am Match zu kommen. Das ist für mich ein bisschen, wie normalerweise hast du einen Trainer vom Verein, den du hast. Und dort ist ein bisschen, du kommst an und ist ein bisschen, Leute warten, du musst ein bisschen wie eine Kolonne machen für die Leute, wenn Fotos und es ist ein bisschen mehr eine Show um den Fußball als dann auf dem Platz wirklich. Also es ist ein Vormatch, jetzt sehr viel Feuerwerk und es ist viel Cheerleading auf dem Platz und es ist einfach ein bisschen anders. Und am Anfang ist es ein bisschen umständlich gesehen für mich, weil ich das nicht kennt. Normalerweise hast du am Morgen die Sammlung, gehst ins Hotel, schläfst. Das ist für mich ein bisschen anders gewesen, weil ich gegessen habe nicht daheim. Das ist für mich auch am Matchtag daheim essen, ist ein bisschen anders. Ja. Das ist für mich ein bisschen umständlich gesehen, aber sonst ist es ganz normal. Auf dem Platz dann ist es dann gleich gewesen, aber ein bisschen Vorbereitung für ein Match ist anders als in Europa.
Und vielleicht jetzt auch gerade für uns Schweizer, wie kann man sich die MLS sonst noch so vorstellen, auch sportlich, mhm. Auch dann nachher mit dem Blick darauf, wie es sportlich für euch und für dich gelaufen ist, wie kann man sich da das ein bisschen vorstellen?
Also die MLS ist ein bisschen Show, ist ein Show-Business in Amerika. Es ist, also von der Qualität selber ist es, hätte ich gesagt, vielleicht wie die Schweiz, aber viel physischer. Also es ist ein bisschen anders, weil es ist, du hast ein die ersten 60, 70 Minuten, es ist ein bisschen sehr taktisch, also ganz normal wie in Europa. Und dann fängt das Spiel auch das, was die Fans ein bisschen wollen, wie ein bisschen, wenn ein NBA verfolgt, geht ein bisschen hin und her und ein weniger Fouls pfeifen und ein bisschen weniger Rules beachten. Und
ah, wirklich? Also das ist spürbar?
Das Spiel geht wirklich auf mit der Zeit. Und dann geht es Chance gegen Chance und Attacke gegen Defense. Mhm. Das, was die Fans ein bisschen wollen. Und das spürt man, dass das wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, sie wollen das auch ein bisschen. Außer zwei, drei Mannschaften, die sind dann in Columbus, Miami, die sind ein bisschen taktisch geprägt, auch einen europäischen Coach gehabt. Aber sonst ist das meistens der Fall, dass das Spiel dann plötzlich sehr geöffnet sind, die Standes sind riesig, dass viel einzige Situationen hast und ja, eben viel mehr Entertainment, sage ich jetzt einfach einmal.
Und für dich sportlich, wie ist es gelaufen in diesen 3 Saisons, die du gemacht hast? Ich glaube, die Ambitionen, gerade auch mit diesen Transfers, mit diesen 2 Grossen, mhm. die sie im Sommer zuvor gemacht haben, die sind sicher vorhanden gewesen. Mhm. Ich glaube, ganz so rausgekommen, wie man sich vorgestellt hat, ist es dann ja nicht.
Nein, gar nicht. Es ist, also die erste Saison es haben wir nicht schlecht angefangen und nachher sind wir ein bisschen zusammengekehrt, dann haben wir den Trainer entlassen und das Einzige, der MLS ist, nachher ist eben der Präsident gewechselt, dann habe ich das Gleiche mitgemacht
wie im FCB. Mal, ja,
hast du schon mal erlebt. Und nachher, das Einzige in der MLS ist eben, du kannst nicht absteigen. Das heisst, du hast weniger Druck von unten. Und wenn zum Beispiel jetzt noch 10 Spiele sind und du brauchst jetzt noch 9 Siege für in die Playoffs kommen.
Ja, ist die Luft raus.
Dann ist die Luft ein bisschen raus. Und das ist das Problem bei uns. Wir haben, glaube, 12 Spiele vor Schluss hätten wir müssen, glaube ich, 12 gewinnen. Weil man sagt so, der Schnitt ungefähr ist 40, 43 Punkte. Und müssen, ich weiß nicht, wie viel wir hatten genau, aber sie haben gesagt, wir müssten 10 oder 9 von 12 gewinnen. Und dann, wenn du plötzlich eins verlierst, dann fährst du ein bisschen zweifeln. Und nachher verlierst du ein bisschen den Reiz. Und das ist das Einzige, was mir an der MLS nicht ganz gefällt, ist, dass du nach unten verlierst den Reiz, weil du nicht musst im Prinzip. Und nach oben, weil du keinen Zeitdruck hast, zum Punkt holen, sage ich jetzt mal. Und nach oben schaffst du es dann nicht mehr, weil 6-7 Spiel vor Schluss etwas so rechnerisch draussen. Ja. Von dem her verlierst du ein bisschen die Motivation. Ein bisschen. Und das ist das Einzige, wo man dann eben mit dem neuen Trainer, dann haben wir einen Interim-Trainer gehabt und ja, das war ein bisschen ein Chaos im ersten Jahr und nachher haben wir es dann nicht geschafft in die Playoffs. Ja, und dann im zweiten Jahr haben wir dann einen guten Trainer bekommen. Haben wir einen englischen Trainer bekommen, der kanadische Nazi war. Und mit dem haben wir angefangen, ich glaube, die ersten 6-7 Spiele, oder ja, 6-7 Spiele sind wir, glaube ich, Zweiter gewesen. Sehr gut angefangen. Nachher hatten wir das Problem gehabt, dass wir, ist ein CONCACAF gewesen, Nazi.
Ja.
Yeah. Yeah. Das heisst, dort in MLS ist
also ein weniger. Von der Mittelamerika.
Genau. Und du hast nicht immer die gleiche Nazi-Pause wie in Europa. Das heisst, wir haben gleichzeitig MLS gespielt und sie haben gleichzeitig die CONCACAF EM, also ihre EM gespielt. Und wir haben 5 Spieler verloren von der ersten 11 und sind dann plötzlich zusammengefallen.
Ja.
Und haben dann, glaube ich, 6-7 Spiele am Stück haben wir verloren. Und nachdem haben wir den Anschluss ein bisschen verloren. Wir sind bis zum. Da sind wir plötzlich bei 40 Punkten. Und natürlich, wenn du dann noch dran bist, dann brauchst du plötzlich mehr als 40 Punkte. Das ist ja, immer so. Wenn du dann plötzlich dort dran bist, nachdem wir 2-3 Spiele gehabt, um einen Sieg zu holen.
Was ja eigentlich machbar
ist. Was klar machbar war, weil wir sind, eben, ich glaube, nach 10 Spieltagen sogar sind wir Dritte gewesen.
Ja.
Also wir haben wirklich sehr, sehr gut angefangen, sehr gut sind wir im Flow gewesen, nachdem wir die 6-7 Spiele ineinander verloren, weil wir alle Spiele verloren haben. Und eben, dann haben wir von diesen 3 haben wir das erste daheim verloren gegen Red Bull. Das zweite Auswärts Chicago in der 90. Minute verloren. 0-0 hätten wir können. Sogar mit 0-0
hätte
am Schluss gelangt. Weil du hättest noch einen Druck gemacht,
ja, klar,
für die Hindernis.
Ja,
ja. Atlanta hast du damals gesehen. Und dann hatten wir das letzte Spiel Miami daheim gehabt. Und für die ist es um nichts mehr gegangen, weil sie schon in den Playoffs gesehen sind.
Ja.
Und für uns, wir hatten es nicht mehr in der Hand gehabt. Das heisst, in der Halbzeit haben wir aufs Handy geschaut und die anderen sind, glaube ich, 3-0 vorne gesehen. Also für uns hat das nicht mehr gelangt, haben wir, glaube ich, 0-0 gespielt.
Ja.
Also mit easy können in die Playoffs kommen, haben wir nicht geschafft. Und von dem her ist ja sehr, sehr traurig das Jahr, weil wir wirklich mehr hätten können ausholen.
Und jetzt, das ist das Vorletzte gewesen,
wenn genau.
Ich richtig bin. Und jetzt im Letzten ist...
sind wir wieder beim Chaos, ist der... Gehen, die Italiener gehen und sie gehen nicht und viel Transfer-Window und wir haben 9 neue Spieler gehabt und neue Trainer wieder, neue Sportdirektor, wo seine Leute will reinbringen. Ja, und dann im Sommer haben wir wieder einen Durchbruch gehabt, mit eben die 2 Italiener sind dann noch gegangen. Wir haben, glaube ich, 8 Spiele nacheinander 0-0 gespielt oder irgendwie richtig traurig eigentlich, aber ja, man mit viel junge Spieler gehabt. Sie haben eben das, was mir beim FCB passiert ist, haben sie, denn jetzt ist jetzt der Durchbruch bei Toronto mit allen Jungen. Sie wollen Junge rausbringen von eben ihre eigenen. Und so ist das eben durch die Saison dann ein bisschen, wir haben nicht können gewinnen, wir haben nicht können punkten. Und dann kommst du wieder zu dem Zeitpunkt, wo du nicht in die Playoffs kannst. Dann sind wir wieder dort. Und dann kommt wieder die Luft raus. Und dann von Vereinsseite ist dann wieder logisch, dass sie mit ihren Jungen spielen wollen, weil es geht eigentlich um nichts mehr. Du kannst nicht absteigen, das heisst, es geht um nichts mehr. Lassen wir doch unsere Jungen spielen, weil es bringt ja nichts.
Ja.
Spieler,
ja.
Nur Spieler, die im Winter sowieso nicht da sind. Ja, und dann ist das dritte Jahr um. Und jetzt sind wir da.
Du hast es angesprochen, das ist sehr vergleichbar mit der Zeit, wie es beim FCB unter anderem dann war. Die Vertrag Also du bist jetzt da, oder? Weil wir nicht in den Playoffs sind. Dein Vertrag läuft faktisch ab, glaube ich, erst am 31.12. Mhm. aus. Aber sprich, du bist eigentlich mehr oder weniger jetzt vertragslos. Und ich habe das schon auch richtig verstanden. Also bei Toronto geht es nicht weiter.
Nicht weiter, nein.
Genau. Wie ist das jetzt für dich, so nicht zu wissen, wie, was die Zukunft bringt, respektive was hast du für Pläne?
Also ich muss sagen, ich merke, dass ich die Situation schon mal gehabt habe.
Yeah.
Also, dass ich schon
das
mal,
hilft.
Ja, das hilft enorm. Weil jetzt bin ich ein bisschen ruhiger. Meine Frau hat damals immer gesagt, sie sieht mich voll gestresst. Aber für mich als Spieler willst du immer wissen, wo es hingeht. Am besten jetzt, sofort.
Ja. Ich glaube, es hat niemand gern, wenn er nicht weiß, wie die Zukunft aussieht.
Genau. Und ich habe das Gefühl, als ich eben vom FCB gegangen bin, bin ich ein bisschen sehr gestresst gewesen. Ich habe mich selber ein bisschen unter Druck gesetzt. In dem Sinn, ich muss trainieren, ich bin jetzt fit. Und jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, weil ich die Situation ein bisschen kenne. Das Gute ist, ich habe schon 2-3 Anfragen. Das ist vielleicht, schaut mir das ein bisschen ruhiger schlafen. Aber es, wie ich gesagt habe, ich kenne die Situation. Ich weiß plus minus vielleicht, wo es angeht. Und vielleicht ist das das, wo mich wirklich ein bisschen abholt und mich ein bisschen ruhiger schlafen. Und jetzt habe ich eben mit der Familie ein bisschen Unterstützung, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, die ein bisschen reifer geworden sind, sind wir alle ein bisschen gereift und wir wissen die Situation zu schätzen, aber wir wissen auch, was wir haben hier. Von dem her bin ich zuverlässig für die Zukunft.
Ja, ist auch mal schön, dass du wieder mal ein bisschen Zeit kannst verbringen. Mhm. Und, du bist ja ein Familienmensch und dementsprechend kann man sich nur vorstellen, der Toronto ist jetzt nicht gerade um die Ecke.
Ja.
Dem ist sehr, sehr verständlich. Jetzt glaube ich, dass alle Hörer von mir erwarten und Hörerinnen, dass ich vorgestellt, wo es dann als nächstes angeht. Es ist natürlich klar, dass du das nicht kannst verraten, aber vielleicht kann man so ein bisschen eingrenzen und sagen, also MLS, ist das Ding denn durch oder wird es wieder etwas Neues? Ich meine, in der Schweiz bist du auch schon gesehen, könnte man sich jetzt auch vorstellen. Oder kannst du uns da vielleicht einen kleinen Hinweis?
Also was ich ausschließe, ist, in der MLS gehe ich nicht mehr.
Ja.
Also ich möchte nicht mehr in der MLS. Das Ziel ist, in Europa bleiben. Wo es dann genau angeht, eben, das weiß ich selber nicht. Ich habe 2-3 Teams auf dem Tisch, aber wo genau, weiß ich selber noch nicht. Ich muss noch Entscheidungen treffen. Nicht nur für mich, für Familie, für meine Frau, eben für mein Kind. Wo denn genau, weiß ich nicht, aber was ich ausschließe, ist, dass ich nicht mit dem MLS gehe. Obwohl es mir sehr, sehr gefallen hat, meiner Frau sehr gefallen hat. Aber ja, zurück will ich nicht mehr, wenn das Ziel ist, wieder in Europa um zu sein.
Kann man natürlich auch sehr gut verstehen, oder? Du hast 3 Jahre gemacht und deine Erfahrungen gesammelt, im Positiven wie auch vielleicht die Negativen. Mhm. Und dann ist das ein Zyklus, der vielleicht irgendwann mal zu Ende ist. Jetzt mit Blick auf die MLS noch kurz und vor allem auch eben deine Spiele, die du gemacht hast, sticht natürlich für den Fan und Beobachter, also auch mich eingeschlossen, stechen natürlich auch ein paar Begegnungen mit der renommiertesten Spieler von der Welt raus, auf allem voran natürlich auch Begegnungen mit dem Lionel Messi. Mhm. Was ich unfassbar wild finde, wenn ich das so persönlich schnell darf sagen. Wie war das für dich gewesen? Ich meine, Inter Miami hast du, glaube ich, gesehen, 4-mal gespielt insgesamt mit Messi, mit Suarez, Busquets, Alba. Der ganze Highbaum Inter Miami, oder wo um ist, jetzt haben sie gerade gewonnen. Wie war das gewesen?
Also das erste Mal war sehr, sehr speziell gewesen. Und ich sage dir nicht einmal, also klar, der Match, der noch, wenn du gegen ihn spielst, aber die Vorbereitung auf den Match ist einfach anders. Man versucht das immer zu vereinen oder jeder eine sagt, es sollte nicht anders sein als gegen einen normalen Gegner, sage ich. Aber es ist einfach anders. Es ist taktisch so eingestellt, also wenn wir vom Fußballischen reden, dass man ihn einfach versucht, so wenig wie möglich ins Spiel setzt, was schlussendlich fast unmöglich ist oder was schlussendlich seit 20 Jahren jede Mannschaft versucht zu verteidigen. Aber Vorbereitung auf den Match ist Wahnsinn. Wahnsinn in dem Sinn, dass jeder ein bisschen mehr geht, dass jeder ein bisschen habe das Gefühl, dass jeder ein bisschen konzentrierter ist, jeder ein bisschen fokussierter ist. Und nachher kommt eben der Match und das Schlimme ist meistens, oder das Schlimme oder das Schöne, kommt darauf an, von welcher Seite du schaust, ist, dass das fast, er ist so gut, dass das fast nicht, nie aufgeht. Und ich rede nicht nur von der MLS, wir reden von die beste Mannschaft der Welt oder von der Nationalmannschaft, von der Weltmeisterschaft. Das ist fast unmöglich, ihn zu verteidigen. Und das ist irgendwo das Schöne. Aber wenn du gegen ihn spielst, ist das nicht mehr schön. Aber es ist Wahnsinn, sein Gespür für das Spiel ist brutal. Ist wirklich brutal. Wenn, wo, wie, was. Es gibt kein falsche Movement, sage ich, wo er macht. Das ist brutal. Das Schöne ist, er punisht, wie man so schön auf Englisch sagt, er punisht dich wirklich, wenn es
straft, ja.
Brutal. Er macht dir wirklich weh, wenn es dann drauf ankommt. Und das ist so der Unterschied, wo dann dir keinen Fehler darfst erlauben gegen ihn. Das ist brutal.
Ist schon crazy. Ich meine, klar, man hat ja auch schon mit tief in seinen 30 und WM gewonnen. Mhm. Noch ein bisschen älter gewesen, wo wir gegeneinander gespielt haben, aber es ist schon mega eindrücklich, dass das immer noch auf diesem Niveau so ein Unterschied ist, nicht?
Ja, eben, aber wie gesagt, ich hab die Laufdistanz gesehen von Messi gegen uns und es ist etwa, wenn ich mit uns 6.900 Meter.
Ja, also ist Drittel weniger als der Schnitt von einem Fußballer.
Und dann bin ich auf unsere schauen und dann bin ich siehst dann 10,5, 11 Verteidiger, meistens bei 10 Innenverteidiger, 9. Und dann sehe ich, der macht 6,9 Goal Assist. Das ist unmöglich. Das heisst, jede Bewegung, die er macht, ist richtig. Mit einem wenig Meter, die er gemacht hat, das ist ja fast. Er weiß ganz genau, wo er läuft. Er weiß ganz genau, wenn, wo er geht. Sonst steht er. Er steht sehr oft. Er verteidigt grundsätzlich nicht. Aber wenn der Ball hat, macht, bumm. Und das ist brutal.
Das ist ja, vielleicht hast du es gesehen, bei mir hängen auch diverse Barcelona-Lieblinge. Dementsprechend habe ich auch viel Match gesehen. Und ich finde es auch immer noch nach wie vor unglaublich beeindruckend. Ich glaube auch Inter Miami an sich. Ich glaube, spannende Entwicklung gemacht, eben jetzt den Pott gewonnen am Wochenende. By the way, verfolgst du das noch? Oder?
Ich habe gesehen, ich habe den Match geschaut im Finale.
Ja.
Sind erste Halbzeit verlieren, zweite Halbzeit sich können.
Geil, also Vancouver, ich glaube, Pfostenschüsse und ja, so. Ja,
genau, zweite Halbzeit haben zwei, drei gute Chancen gehabt, Vancouver zum Entführung zu gehen. Haben dann nicht gemacht. Und eben, nachher bestraft er dich mit dem.
Ja, mit der
Assist.
Ja, eisgalte Klasse. Und aber Inter Miami. So, wie war das so, gewesen, die Erfahrung zu machen, so ein bisschen zu verfolgen, wie sich das entwickelt? Oder? Ich meine, die machen jetzt ein neues Stadion. Vorher haben sie in einem relativ kleinen Stadion, glaube ich, gespielt. Gefühlt eigentlich irgendwie so ein Drittligastadion in England, oder? Also sehr nahe Zuschauer am Spielfeld. Wie ist die Entwicklung und der Hype, David Beckham etc. und so?
Also ich habe das nicht miterlebt, dass Miami, sage ich mal, der normale Club ist in der MLS. Aber die Spiele, die noch in Toronto gesehen sind, wo gegen das normale Miami gespielt haben, die haben gesagt, die Differenz ist brutal. Es ist keiner im Stadion gesehen in Miami vorher. Also man redet davon, 5 bis 10.000 Leute sind im Stadion gesehen nur. Und seit dem ganzen Umbruch, seit dem ganzen Hype um Miami, ist dann jedes Spiel voll Stadion, dann ich weiß nicht wie viel, glaub nicht so viel, aber 20, 21.
Ja, das ist relativ klein, ja.
Ja, aber eben von Schiens vorher ist das eine normale Mannschaft gesehen, nichts Spezielles und eben keine Zuschauer, weil eben Miami
ja, sportlich irrelevant,
genau. Und von dem her ist das für dich, glaube ich, extremer. Für mich ist es einfach, jedes Mal, wenn du dort spielst, ist es ein bisschen wie ein Hollywood-Match, keine Ahnung, wie ich das soll sagen. Es ist ein bisschen wie ein roter Teppich.
Das, was du gesagt hast, eine Fahne von der MLS, aber wahrscheinlich noch mal
einfach 100. Extrem. Du siehst jeden Match, ich glaube, wenn wir dort gespielt waren, ich glaube, der Alcaraz war dort, der Diego Milito war dort. Es war ein bisschen nur prominent, David Beckham war. Sehr viel Prominenz um den Match. Die werden sicher auch eingeladen und alles, aber Es ist wirklich viel um den Match, um in Miami. Es passt halt einfach ein bisschen da rein, finde ich.
Ja, klar. Ja.
Es ist die Australien. Es ist einfach Australien, genau. Es, ist einfach, es passt ein bisschen ins Bild da rein. Und nachher schaut sich die Show an, wie der Messi performt. Und nachher redet sich das Video der MLS. Die Amerikaner wollen ja das Prominenz, die Show und das Leute.
Im ersten Spiel, das hast du sicher auch gesehen, die Videos.
LeBron, ich glaube, der gesehen.
Ja, voll. Wenn man da den Freistoß geholt.
Ja, genau. Das
ist schon absurd.
Es passt einfach alles irgendwie ein bisschen zusammen. Aber ein Spieler von der MLS, glaube von DC, Washington, ich glaube, gesehen, hat gesagt, was die aufgebaut haben, ist Chapeau, aber gleichzeitig auch, das dürfte kein anderer Verein, sagen wir es so. Weil es hat 3DPs und dort spielen 6 Weltstars, wo man keiner kann erzählen, dass die weniger als so und so viel verdienen. Es ist international Spots, hast du ja, dürfst du nicht so viel international. Und die haben halbe Mannschaft, oder nicht einmal, ich glaube sogar mehr, ich glaube 8 davon sind ja nicht Amerikaner.
Yeah.
Also sei es Europäer, sei es Latinos. Und ein Testspieler hat eben in einem Interview gehabt und hat gesagt, es ist wirklich Chapeau, wie sie das Step by Step aufgebaut haben. Aber es ist auch gleichzeitig wirklich ein Bonus vom Messi, sagen wir es so.
Ja, das ist ja bekannt, oder? Das Strukturieren von Verträgen, das gibt es, was ich verfolge, die NFL zum Beispiel, mega intensiv. Und dort gibt es das auch zum Teil Teams, die immer wieder ein Schlupfloch finden. Keine Ahnung, Messi weiss man ja, der hat ja Anteil irgendwie an der Fernsehrecht von Apple und so weiter und so fort. Das ist schon krass. Vielleicht zum Abschluss von diesem Blog, und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. MLS und USA/Kanada. Hast du noch sonstige Erlebnisse oder Highlights, die da geblieben sind? Spezielle Begegnungen, Gegenspieler?
Also, spezielle Begegnungen nicht. Es ist einfach es ist so schön, also, wenn du auswärts spielst in der MLS und jedes Stadion ist fast gefüllt.
Das bekommt man eben gar nicht so mit.
Das bekommt man nicht mit, aber es ist brutal. Es ist wirklich, es ist weniger Hass. Es ist mehr, das ist auch ein grosser Unterschied. Es ist weniger Hass, es ist mehr.
So der Fans.
Genau, ja. Es ist jetzt nicht, es hat weniger Auswärtsfans, für die Distanz logisch.
Unmöglich, ja.
Aber es hat weniger Hass. Es ist jetzt nicht so, dass du da reingehst und du wirst auspfiffen oder du wirst beleidigt, wie, keine, wenn du Champions League spielst, Europa League irgendwo auswärts, dann wirst du meistens beleidigt oder. Das ist so
rechtlich.
Ja, aber genau. Und dort ist es ein bisschen weniger, aber Stadien sind immer gefüllt und die Stimmung ist brutal und wirklich Infrastrukturen von jeder Mannschaft. Also wenn du zum Beispiel eben auf der anderen Seite von Amerika spielst, fliegst du meistens 2 Tage vorher am Match und dann trainierst du im Trainingsgelände von der Mannschaft.
Genau.
Und dann siehst du, wie jede Mannschaft hat alles, wie das ist jetzt in Europa unmöglich, ist das. Also Infrastrukturen um Stadien, alle Stadien sind neu, alle wirklich wahnsinnig schön, was so Sachen angeht. Es ist schön, du fliegst mit dem Charter, es ist also wirklich, was um die MLS ist, also um den Platz, ist wirklich faszinierend, was sie. Sie haben wirklich Potenzial, um eine ganz, ganz große Liga zu werden. Ob sie es noch erwähnt, ist ein ihnen überlassen, eben mit den Regeln, die sie haben.
Strukturen.
Genau, aber sie haben im Prinzip alles, um eine ganz grosse Liga zu werden.
Jetzt hast du mega viele Metropolen gesehen in den USA, hast in Kanada gelebt. Es ist bekannt, dass nächstes Jahr die Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko stattfindet. Lustigerweise, und das passt ja recht gut, hat die Schweiz auch noch Kanada gezogen. Für uns Fans, sage ich jetzt, was erwartet die Schweizer Nazi da? Hast du vielleicht auch eine Resonanz bekommen aus Toronto, wo die Schweiz gezogen worden ist? Wie ist das so? Was können wir erwarten?
Wenn jetzt gerade mit dem Spieler, wo der Nazi ist an der Auslosung gesehen.
Ja.
Und hat mir gerade geschrieben, wo sie eben die Schweiz ausgelost bekommen. Und dann habe ich ihm geschrieben, Bonne Chance, weil Schweiz ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist eine richtig gute Mannschaft. Aber was auch wichtig ist, also was auch noch spannend ist, die kanadische Nazi ist nicht schlecht. Also das denkt man von da vielleicht, oder hat sich ein weniger auf dem Schirm, aber die Nazi in Kanada ist wirklich eine gute Nazi. Das täuscht, wenn ich ein bisschen aufpasse. Wenn zum Beispiel amerikanische Nazi, das kommt alles ein bisschen. Die sind sie haben vielleicht mehr Zeit. Aber die kanadische Nazi ist nicht schlecht. Sie sind physisch sehr stark. Das sind alle Spieler dort in Amerika. Sie haben mittlerweile viele Spieler, die in Europa spielen. Wenn du die Aufstellung von Kanada schaust, dann ist das eine recht gute Aufstellung. Das sind
spannende Spieler da.
Das ist ein David, das ist ein Davis. Mhm. Wie bei einem David bei Juve. Ich glaube, der Rechtsverteidiger, der bei Celtic spielt.
Irgendein Kanadier spielt, glaube ich, auch noch in der Serie A.
Der Kone, glaube ich, bei Sassuolo oder bei Marseille, der gespielt. Ja,
genau, ja.
Ich glaube, es hat schon der eine oder andere gute Spieler darunter. Und was der Faktor ist, dass, ich glaube, sie spielt in Vancouver, kann das sein?
Ja, Vancouver und dann San Francisco.
Hits für die europäische Mannschaft, wird ein riesen Faktor.
Ist spielen. Vancouver heiß?
Also nicht heiß, aber es ist anders. Es ist bisschen, du hast nicht alles, du hast ein bisschen. Weißt du, Humidity ist anders.
Luftfeuchtigkeit.
Ja, ja. Du hast Match, wenn zum Beispiel jetzt sagen wir Toronto und Vancouver ist vielleicht noch okay, aber wenn du irgendwo anders spielst, dann ist es knapp 40 Grad, wenn du in Orlando spielst oder so Sachen. Ich glaube, Orlando ist auch ein Stadion.
Schlimmstagungsort, ja.
Oder Atlanta ist auch noch, dann ist es schnell mal 40 Grad. Und okay. Sie sind es gewohnt, für die Spieler, die in MLS sind, weil die spielen durch den Sommer. Und das würde, glaube ich, ein Faktor sein, wo ich lieber eine Rolle spielen für die europäische Mannschaft. Was für die amerikanische, also für die Länder, sagen wir Latino-Länder, ja, wo das kennen, glaube ich, ein bisschen einfacher sein. Aber ich glaube, schlussendlich Schweiz würde sich das qualifizieren, würde sich durchsetzen, weil sie einfach ein bisschen mehr Qualität haben, meiner Meinung nach. Aber ja, das sehen wir dann.
Ich denke es auch. Ich habe auch eigentlich ein gutes Gefühl, selbst mit Kanada, obwohl ich finde, es wird oft kolportiert, dass Kanada der Schwächste von diesen drei ist. Das sehe ich auch gar nicht so. Ich habe das Gefühl, die USA haben mehr Mühe momentan. Und Mexiko ist ein bisschen Wundertüte, aber die können über die Emotionen viel machen. Genau. Von dem her ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das aussieht.
Mhm.
Genau. Dann habe ich für dich zum Schluss noch ein paar Quickfire-Fragen. Relativ einfach kann beantworten. Es nimmt mich auch aus persönlicher Sicht Wunder, wie das so ist. Ich kann einfach ganz easy reinstarten. Welcher Trainer hat dich am meisten geprägt? Sowohl ein Jugendtrainer hätte ich gern, als auch ein Trainer in deiner Zeit als Profi.
Also der Jugendtrainer hätte ich gesagt, der Raphael Vicky, weil ich ihn, glaube ich, am längsten gehabt habe vor allem. Und als Profi muss ich fast sagen, Urs Fischer. Weil ich muss ihm wirklich Danke sagen für. Er hat mich im Prinzip zum Profi gemacht. Von dem her sage ich Urs Fischer.
Wie verfolgst du das jetzt? Also, ich denke, Mainz im Abstiegskampf, glaube ich, die Wahl aus Fischer ist nicht so schlecht. Besteht denn noch Kontakt oder wie verfolgst du das?
Nein, nicht zu viel Kontakt, aber ich verfolge die Bundesliga. Ich habe das Gefühl, das ist im Urs seine Spezialität ein bisschen jetzt. Ich glaube, das kann er gut und ich bin mir sicher, dass er dort Mainz ein bisschen wieder rausholt. Wie weit denn, weiß ich nicht, weil es wird nicht einfach. Aber wenn es dann einer kann, dann der Urs.
Die nächste Frage, die hast du wahrscheinlich schon so halb beantwortet, aber ich würde das vielleicht noch ausweiten auf eine Top 3 von deinen besten Gegenspielern.
Oh, interessant. Also ganz klar, Messi ist eins. Dann, was immer schwer war, ist Marcus Rashford. Habe ich damals schwierig gefunden.
Spannend.
Mhm.
Saumässiger Speed.
Ja. Ja, extrem. Und ein bisschen viel Runs in Behind, also viel tut ein bisschen weh, weil du musst immer ein bisschen in den Nachen rennen. Es ist mal weniger, dass er versucht, dass du ihn so wenig in Kontrolle hast wie möglich.
Viel Bewegung.
Genau, und dann ist er eben mit seinen Gegenbewegungen so schnell, ist er sehr, sehr gefährlich gewesen. Und das Dritte, Bernardo Silva.
Auch eine spannende.
Komplett anders. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nie den Ball gehen. Ich kann nie den Ball wegnehmen. Es war irgendwie wie ein Magnet gewesen.
Er ist halt auch ein Spieler, der mit der ersten Bewegung
genau, weh macht. Ich habe das Gefühl, er ist nie. Er gibt das Gefühl nie, dass du den Ball kannst gewinnen. Er gibt immer so das Gefühl, ja, ich mach's jetzt einfach, es sieht einfach so locker aus, aber. Und du probierst und machst, aber irgendwie kommst du nie an den Ball. Und er kann dir weh machen, auch in jedem Moment. Und ich denke, Bernardo Silva hat es gesagt.
Sehr gut, auch sehr spannend. Jetzt logischerweise die umgekehrte Frage, da du dich so formulierst, der beste Mitspieler grundsätzlich und dann vielleicht auch der beste Schweizer Mitspieler.
Also grundsätzlich hätte ich gesagt, bevor ich auf der Runde bin, jetzt hat Mati Delgado. Delgado ist...
Ist das immer noch so? Die Antwort hört man halt einfach wirklich viel. Aber
er ist unglaublich, unglaublich gut gewesen. Wirklich unglaublich. Alles können irgendwie mit Ball. Er hat Sachen gesehen, die keiner gesehen hat. Und
der hat ab und zu wie im Ping-Pong, hat ab und zu Bälle angeschnitten.
Genau.
Durch so Ritzen. Spinn.
Ja, wirklich. Nein, brutal. Mati Delgado, aber jetzt sage ich Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne ist...
Kann
also
es noch?
Ja, wie professionell er ist auf und neben dem Platz. Das habe ich noch nie gesehen. Also wirklich mit Ernährung und Schlaf und... Brutal, wirklich brutal. Und von dem her sage ich Lorenzo Insigne.
Bei dem geht es bei dem noch weiter wahrscheinlich.
Ja.
Habe ich es falsch im Kopf? Wir sind unterwegs zusammen.
Ich bin jetzt in Napoli gewesen. Gerade vorgestern cool. Bin ich zurückgekommen. Bin bei ihm gewesen, habe ihn 4 Tage besucht. Er ist jetzt auch auf der Suche. Jetzt mal schauen, was für ihn angeht.
Werden wir natürlich jetzt logischerweise auch nochmal ein bisschen genauer verfolgen. Schweizer Mitspieler vielleicht noch,
Schweizer Mitspieler.
Darf auch aus der Jugend sein, wenn es dazu trifft oder aus whatever. Oh, das
fällt mir an. Schweizer Mitspieler. Gute Frage.
Kannst du es auch noch überlegen?
Ja, ich überlege
die nächste Frage springen und zwar. Nach der Karriere, lieber Trainer, Sportchef oder weg vom Fußball?
Juniorentrainer.
Juniorentrainer
könnte ich mir vorstellen. Profibereich, glaube ich, weniger.
Ja.
Aber Juniorentrainer könnte ich mir vorstellen.
Also kann du wärmstens empfehlen, ich gebe auch am Donnerstag, also morgen, jeweils gebe ich 2 Stunden Training mit den fast kleinsten Kindergärten und ersten Klasse. Ist sehr erfüllend.
Sehr erfüllend. Glaube ich. Das kann ich mir vorstellen.
Cool.
Wir haben in Toronto eben auch so. Ab und zu so wie ein kleines Kids-Camp, kann man das so vergleichen. Und das hat mir immer Spass gemacht. Ich bin immer dort angegangen, das hat mir Spass gemacht. Das
geht einem etwas, oder?
Ja, genau. Und dann, das könnte man vorstellen, aber jetzt Trainer im Profibereich, das kann man jetzt Stand jetzt nicht vorstellen.
Gut, dann sind noch 2 respektive die Frage von vorne übrig. Und zwar, was machst du in 10 Jahren?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eigentlich immer die schwierigste Frage
vom schwierigste Podcast. Frage, ja. Also in 10 Jahren bin ich 38. Hoffentlich spiele ich noch.
Würdest du was hoffen, um so lange mitmachen?
Wenn mein Körper mithält, dann glaube ich schon. Aber wenn nicht, sagen wir es so, wenn nicht, dann glaube ich, dann hoffe ich, bin ich Juniorentrainer noch einmal hier in der Nähe. Hier im in Nähe Basel, am besten natürlich beim FCB Junior-Trainer irgendwo. Da sehe ich mich. Und privat, mit einer tollen Familie, ein schönes Haus. Und vor allem gesund.
Das klingt sehr schön. Das klingt sehr, sehr gut. Denn jetzt der Punkt, sondern nochmal schnell die vorherige Frage beantworten, wenn du es kannst, und sonst können wir sie auch silo. Up to you.
Zu einem Rosenstich fand ich nicht, ehrlich gesagt.
Gut, dann lassen wir sie sein. Du hast ja auch viele Mannschaften gesehen. Mhm. Und da gibt es halt auch gewisse, die halt vielleicht mehr haften geblieben sind. Dann die allerletzte Frage. Mhm. Beamter Satz. Fußball ist für mich...
Leben.
Wunderbar. Hey, dann... möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du Zeit genommen hast. Du bist extra da angekommen, schätzt das unglaublich. Es hat mega Spass gemacht. Es ist
danke dir.
Crazy spannend. Gemacht. Wirklich crazy spannend, was du so erlebt hast. Auch mega Freude gehabt, das zu hören. ja, nach dem vielleicht auch eher unschönen Amt im FCB, dass die Entscheidung von Toronto zu gehen eine von der besten war, die du je getroffen hast. Das mag ich dir sehr gönnen.
Dankeschön.
Wünsche dir weiterhin alles Gute für die Zukunft. Bin natürlich gespannt, was wann geht denn. Und auch eben, wir haben eine kleine Überschneidung gehabt, vor zig Jahren, und es hat mich riesig gefreut, dich mal wieder gesehen zu haben.
Dankeschön, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr gefreut, ja.
Schön. Gut, dann würde ich sagen, war es das gesehen, Liebe. Ich hoffe, die Folge hat euch Spass gemacht. Wir hören uns demnächst wieder, wahrscheinlich in einer regulären Folge. Bis dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit, bleibt frisch und habt euch Sorge. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.